Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag.
Ich sehe uns alle als eine Schwesternschaft.
Ja, das mit der Schwesternschaft haut nicht so ganz hin in der Serie Palm Royale. Besonders nicht, wenn die Frau, die zu dem High Society Club in Florida gehören möchte, eigentlich eher mittellos ist. Die Oscar, Emmy und Golden Globe Preisträgerin Laura Dern hat die neue Serie produziert und spielt auch eine feministische Buchhändlerin. Und ich konnte mit der großartigen Laura Dern sprechen. Außerdem geht es hier um einen weiteren großartigen Schauspieler, mit dem Laura Dern auch schon zusammengearbeitet hat in Wild at Heart, um Nicolas Cage. In dem neuen Film Dream Scenario wird er vom Traum zum Albtraummann, natürlich nur in der Rolle. Und wir schauen in Vollbild auch auf die Filmszene in Russland anlässlich der sogenannten Wahlen. Laura Dern gehört zu den großen Schauspielerinnen Hollywoods. Sie gilt als Muse von David Lynch. Sie hat mit Steven Spielberg in Jurassic Park gearbeitet und mit Robert Altman in Dr. T and the Women. Und nachdem so viel Hollywood-Prominenz dann in die Serien später abgewandert ist, ist auch Laura Dern in den letzten Jahren hier immer wieder zu sehen. Eine dieser Serien ist Big Little Lies. Da ist sie Renata Klein, Karrierefrau im reichen kalifornischen Monterey, gut gekleidet und mit brutalem Standesdünkel. Laura Dern hat für diese Rolle ihren ersten Emmy gewonnen. Big Little Lies wirkt ein bisschen wie die entfernte Verwandte einer neuen Serie, die Laura Dern produziert hat und bei der sie auch mitspielt, Palm Royale. Hier geht es um Maxine Simmons, gespielt von Kristen Wiig, die unbedingt zur High Society von Palm Beach gehören möchte und alles dafür tun würde.
Ich war erst seit 2 Wochen in Palm Beach.
Wir kennen Sie nicht.
Ich bin Maxine Delacorte. Aber ich wusste bereits, dass das Palm Royale der exklusivste Club der Welt, der Ort war, an den ich gehörte.
Adela, du hast die führende Rolle in Palm Beach.
Ich mag dich nicht, Maxine.
Tja, und dass Evelyn Maxine nicht mag, hängt auch damit zusammen, dass Maxine nur spielt, dass sie Geld hat. Denn die Grenzen zwischen Wohlhabenden und Mittellosen sind nicht sehr durchlässig. Davon erzählt die neue Dramedy-Serie, die ab kommender Woche bei Apple TV Plus startet. Ich konnte mich mit Laura Dern unterhalten und auch mit der anderen Produzentin Jamie Lemons und habe die beiden erstmal gefragt, welche Beziehung sie denn zu Palm Beach in Florida hatten, bevor sie die Serie gedreht hatten. Eine Frage, bei der ein bisschen wie beim Ping-Pong es hin und her geht und Laura Dern beginnt.
Zero relationship.
Keine Beziehung.
None whatsoever, other than,
keine, außer dass ich in den letzten 6 bis 8 Jahren viel davon gehört habe.
Als wir die Serie entwickelt haben, haben wir so viele Leute kennengelernt, die dort aufgewachsen sind. Einer meiner engsten Freundinnen ist im Country Club aufgewachsen und hat viel davon erzählt. Auch von der Kluft, die es zwischen den Country Club-Bewohnern und dem Rest der Bevölkerung gibt. Viele von uns kennen diese soziale Kluft. Ich glaube, das ist ein allgemeines Thema in vielen Städten in den Vereinigten Staaten.
Everybody else. I think it's a common theme in a lot of towns in the United States.
Ich bin, glaube ich, so weit von Palm Beach entfernt aufgewachsen, wie man nur sein kann. Ich habe also eine Menge gelernt.
Sehr viel Recherche, also, die Sie gemacht haben. Die Serie basiert ja auch auf einem Roman, Mr. und Mrs. American Pie von Juliet McDaniel. Was hat Sie dazu bewogen, eine Serie daraus zu machen?
You know, I think Jamie and I as producers are always looking for opportunity to create a world that offers amazing opportunity for.
Wissen Sie, ich glaube, Jamie und ich sind als Produzentinnen immer auf der Suche danach, Welten für möglichst viele Schauspieler und Schauspielerinnen zu schaffen. Als Kind von Schauspielern ist das für mich immer ein Traum gewesen. Und wir lieben subversive Geschichten. In dem Roman glänzt und glitzert es an der Oberfläche. Und unter der Oberfläche geht es um die Idee der Zugehörigkeit, das Gefühl, dass man in diesem leeren Raum gesehen und gehört wird, während sich die wirkliche Welt um einen herum weiter bewegt und einen verzweifelt braucht. Das Buch von Juliet McDaniel war in dieser Hinsicht faszinierend.
a lead protagonist like Maxine that I always look for in the center of a story.
Und als Schauspielerin habe ich mich in die Hauptfigur Maxine verliebt. Ich suche in Geschichten immer jemanden wie sie. Damals wusste ich noch nicht, ob ich sie spielen würde. Wir haben 4 oder 5 Jahre mit der Entwicklung verbracht. Als wir dann soweit waren mit der Produktion, war es das Ende von Covid, wenn es ein Ende von Covid gibt. Ich hatte noch ein paar andere Filme, für die ich verpflichtet war. Am Ende hat Kristen Wiig übernommen. Für uns war es ein Traum, aus diesem Blickwinkel auf die späten 60er Jahre in den USA zu gucken. Und John Carlos und Alex Friedberg, die Produktionsdesigner und Kostümbildner, haben das Palm Beach des Jahres 1969 nachgebaut. Es ist köstlich, sich das anzusehen.
Delicious to look at and take in.
Palm Beach ist so etwas wie der Inbegriff einer High Society Blase, einer Blase mit ihren eigenen Statusregeln. Und Sie haben die Protagonistin Maxine erwähnt, Laura. Sie ist eine Außenseiterin ohne viel Geld. Sie will unbedingt Teil dieses Kreises werden. Was ist ihre treibende Kraft dabei?
Love and the longing to be loved and to be enough to a man. And she'll give up almost everything to succeed.
Liebe und die Sehnsucht, geliebt zu werden und einem Mann zu genügen. Und sie würde fast alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, was uns an den Geschichten interessiert, ist das Fast, diese Sehnsucht nach etwas scheinbar Greifbarem. Es kann eine oberflächliche Sehnsucht sein oder eine rechtschaffende Sehnsucht. Aber dann gibt es doch einen inneren Kern, das wahre Selbst nicht aufzugeben. Und hoffentlich kämpfen die meisten Menschen um dieses Gefühl der Empathie oder der Heimat, das sie letztendlich davon abhält, sich in eine Welt wie Palm Royale komplett einzufügen.
Vacuous ownership of a world like Palm Royale, you know.
Laura, Sie spielen auch eine der Frauen, mit denen Maxine zu tun hat, Linda Shaw. Linda hat einen feministischen Buchladen und ist umgeben von aktivistischen Hippie-Freundinnen. Sie sagten, sie hatten noch andere Projekte, an denen sie arbeiteten. Aber warum haben Sie sich unter all den weiblichen Rollen ausgerechnet diese ausgesucht?
A couple of reasons, you know. Originally looking at Maxine as we were developing it.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Wie Sie sagen, ich hatte noch andere Projekte und hatte ursprünglich gedacht, dass ich bei der Entwicklung von Maxine nicht dabei sein könnte. Dann konnte ich doch dabei sein und ich habe mit dem Showrunner Abe Sylvia diskutiert, ob es nicht noch eine rebellische und lustige Rolle geben könnte, die auch die Schattenseiten der Welt anspricht. Und das war Linda. Für mich war es großartig, die Themen zu erforschen, für die Linda kämpft. Bei ihr geht es eher darum, ihre Schuld zu begleichen, denn Linda kommt aus der Welt des Reichtums, hat aber beschlossen, sie abzulehnen. Und das ist für mich ein wirklich faszinierendes Thema.
Based on the people who'd come before her, and that's a really fascinating theme to me.
Sie haben vorhin gesagt, dass es Ihnen als Produktionsfirma auch wichtig ist, Schauspielern Möglichkeiten zu bieten. Inwieweit liegt Ihr Augenmerk da besonders auf Frauen und vielleicht auch auf Frauen jeden Alters?
1,000,000%, a huge part of what we look for.
Ja, 1,000,000%. Das ist ein großer Teil dessen, wonach wir suchen. Als wir das Buch gelesen haben, haben wir natürlich ein weibliches Ensemble gesehen und ein vielfältiges. Das hat uns sehr begeistert.
Ich denke, dass Diversität für uns immer an erster Stelle steht, für Schauspielerinnen, aber auch in allen anderen Bereichen hinter der Kamera. Wenn wir die Möglichkeit haben, Frauen Zugang und Möglichkeiten zu schaffen, dann tun wir das.
Es ist ja nun ein großes Ensemble an Frauen. Die Serie spielt in einer Welt, in der die Figuren nicht immer sehr liebevoll zueinander sind. Wie schaffen Sie als Produzentin den Rahmen und das Setting für die Schauspielerinnen, um als Ensemble zusammenzuarbeiten? Welche Aspekte sind für Sie in dieser Hinsicht wichtig?
You know, I think one, when we knew I was going to play Linda, you know, finding who would be not only extraordinary as Max.
Ich glaube, als wir wussten, dass ich Linda spielen würde, haben wir uns überlegt, wer nicht nur eine außergewöhnliche Maxine sein würde, sondern auch eine gute Produktionspartnerin. Und da kam uns sofort Kristen Wiig in den Sinn. Und Kristen war sofort bereit, dieses Schiff mitzusteuern.
Help us girls man the ship, as they say. Because
Sie ist schlau, sie ist in der Komödie zu Hause und sie wollte außerdem ein familiäres Umfeld schaffen. So arbeiten wir auch gerne. Ich bin auf Filmsets aufgewachsen und das ist mir wirklich wichtig. Es ist wichtig, dass Showrunner und ProduzentInnen Führungspersönlichkeiten sind, aber es ist genauso wichtig, auch eine Führungspersönlichkeit unter den DarstellerInnen zu haben. Sie schaffen die Voraussetzung für eine einladende und kollaborative Atmosphäre.
Community, it's, you know, essential.
Und ich glaube, Laura und ich sind dazu übergegangen, nach dem Motto zu handeln: Das Leben ist zu kurz. Denn es stimmt. Es muss eine Gruppe von Menschen sein, sowohl im Ensemble als auch der restlichen Crew, mit denen man jeden Tag zusammen sein möchte. Und wenn wir das ermöglichen können, dann tun wir das auch.
Das sagt Jamie Lemons. Zusammen mit Laura Dern hat sie die Serie Palm Royale produziert. Die läuft ab Mittwoch beim Streamingdienst Apple TV+. Wladimir Putins Wahlsieg steht schon fest und trotzdem sind vor den Wahlen in Russland die Repressionen noch einmal stärker geworden. Aus der russischen Filmszene haben längst viele das Land verlassen, vor allem die, die sich gegen Putin und den Angriff auf die Ukraine gestellt haben. Gleichzeitig haben aber viele oppositionelle Filmschaffende gar nicht die Möglichkeit, ins Exil zu gehen. Und ein Teil von ihnen versucht trotz allem, kritische Filme über Putins Herrschaft und den Krieg zu drehen. Christian Berndt über die russische Filmwelt in einem verschärften Klima der Angst.
Dass Putin die Wahlen gewinnt, steht fest. Trotzdem will die Regierung nicht den geringsten Zweifel am Ergebnis aufkommen lassen, wie der russische Filmproduzent Jewgeni Gindeles erzählt.
We can see the signs that before the elections there are more pressure, more arrests.
Vor den Wahlen haben die Repressionen und Verhaftungen zugenommen, sagt Gindeles. Er lebt seit einem Jahr in Georgien, ist aber noch regelmäßig in Moskau, wo er an der Filmhochschule lehrt. Wenn er nach Russland kommt, spürt er die wachsende Angst. Der einzige Platz, wo man noch offen redet, sei, wie zu Sowjetzeiten, die Küche. Aber so Gindeles, es ist noch schlimmer als damals. In der Sowjetunion habe es wenigstens Regeln gegeben, was erlaubt ist und was nicht. Das heutige Russland, sagt Gindeles, ist gefährlicher und grausamer. Und trotzdem regt sich noch Kritik. Einige seiner Studenten zum Beispiel drehen Antikriegsfilme. Eine Studentin filmte über Monate aus ihrem Fenster eine Mauer, an die jemand jeden Tag keinen Krieg sprühte und jeden Tag entfernte der städtische Gärtner die Schrift. Daraus machte die Studentin einen erhellenden Kurzfilm.
We had kind of screening of those films. We didn't announce it officially, but we invited our colleagues.
Diese Antikriegsfilme wurden sogar an einem Filmabend vorgeführt, ein Wagnis. Davon, wie schwierig es geworden ist, nicht regierungskonforme Filme zu realisieren, berichtet der junge Regisseur Alexander Solotuschin aus St. Petersburg. Sein Film Brothers in Every Inch lief vorletztes Jahr auf der Berlinale und erzählt von zwei Brüdern, die aus Gewissensgründen ihre Luftwaffenausbildung abbrechen. Dieser Film wäre jetzt nicht mehr möglich. Für staatliche Förderung gibt es inzwischen Themenvorgaben, sagt Solotuschin, und die seien propagandistisch. Sein nächster Film sollte von jungen Menschen handeln, die nachts in einem Kriegsmuseum eingeschlossen werden, eine Reflexion über Russlands Verhältnis zum Thema Krieg. Aber den Film zu realisieren, ist unmöglich. Solotuschin war kürzlich auf einer Debütfilmpräsentation. Früher wagten junge Filmschaffende noch heikle Themen, meint er. Bei dieser Veranstaltung aber gab es nur noch Komödien. Bis vor etwa einem Jahr noch konnte man auf kleineren Veranstaltungen noch relativ offen reden, meint Solotuschin. Das sei vorbei, weil mittlerweile die Denunziation blüht. Ende Januar kam die Verfilmung des antistalinistischen Romans Meister und Margarita ins Kino und wurde ein Publikumshit. Daraufhin gab es zahlreiche Reaktionen von Zuschauern, sie forderten ein Verbot. Dass der vor dem Ukraine-Krieg gedrehte und deutlich auf die Gegenwart anspielende Film nicht verboten wurde, liegt daran, dass die Großproduktion immens teuer war. Alexander Solotushin hat auch selbst schon Denunziation erlebt. Die Nachbarin seiner früheren Wohnung hat ihn angezeigt, weil er nicht in der Armee dient. Ein derartiges Denunziationsklima kannte er bisher nur aus Büchern über den Zweiten Weltkrieg, meint Solotushin. Jetzt realisiert er, dass ihm das selbst passiert. Die russische Filmszene ändert sich dramatisch. Das hat auch die russische Produzentin Ksenia Gabschenko erst kürzlich wieder erfahren. Es war ein Schock für die russische Filmszene, als vor einigen Tagen bekannt wurde, dass der Direktor des Moskauer Filmclubs einen Propagandaspielfilm gedreht hat, so Gabschenko.
A couple of days ago, it was a huge shock.
Gabschenko hatte den als liberal geltenden Filmclub oft besucht. Der Direktor war zuvor geschätzt für seine Experimentalfilme. Die Produzentin lebt mittlerweile in Berlin. Sie hatte Russland nach Kriegsbeginn verlassen, weil ihr Verhaftung drohte und sie sich um ihre Tochter sorgte. Gabschenko hatte an Antikriegsdemonstrationen teilgenommen. Bei ihrem nächsten Projekt arbeitet die Produzentin trotzdem wieder mit einer Regisseurin zusammen, die noch in Russland lebt. Gabschenko und die Regisseurin machen einen Dokumentarfilm über Gewalt und sexuellen Missbrauch an Schulen. In Russland wird der Film wohl nicht gezeigt werden, aber Gabschenko möchte weiterhin Geschichten aus Russland erzählen, auch wenn alles immer schlimmer wird, sagt sie. Der Tod Nawalnys war wie ein weiterer Sargnagel. Als sie von Nawalnys Tod erfuhr, hat Gabschenko fast 7 Stunden geweint. Früher hat sie Nawalny wegen seiner zeitweisen nationalistischen Linie kritisch gesehen, aber als er nach dem auf ihn verübten Giftanschlag nach Russland zurückkehrte, unterstützte sie ihn. Nawalny, sagt Gabschenko, war der letzte Hoffnungsträger in Russland. Was die Zukunft betrifft, versucht sie positiv zu bleiben, aber ihre Hoffnung schmilzt immer weiter zusammen.
Ja, the hope is melting, I would say.
Die russische Filmwelt vor der Wiederwahl Putins, Christian Bernd, hat berichtet. Filme, bei denen Nicolas Cage in letzter Zeit mitgespielt hat, sind häufig direkt für den Home-Entertainment-Markt entstanden. Jetzt aber ist der Oscar-Gewinner mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Dream Scenario heißt der Film. Es ist eine Horrorkomödie der etwas anderen Art. Regie hat der Norweger Christopher Borgli geführt. Cage spielt darin einen in eigentlich jedem Sinne durchschnittlichen Professor, dem eines Tages Seltsames widerfährt. Er taucht nämlich in den Träumen von ihm wildfremden Menschen auf. Häufig steht er nur rum, wie ihm auch seine Studenten erzählen.
Hat jemand auch einen etwas originelleren Traum? Vielleicht einen, in dem ich tatsächlich, irgendwas tue?
Ein Ausschnitt aus dem Film Dream Scenario, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Patrick Heidmann hat den Film gesehen. Patrick, wie viel Albtraum steckt denn in diesem Dream Scenario, diesem Traum-Szenario?
Also anfangs geht es schon eher traumhaft zu. Dieser Professor, den Cage spielt, Paul Matthews, der ist wirklich so der Durchschnittsnormalo, wie er im Buche steht. Halbglatze, Kassengestell auf der Nase, braune Strickjacke zu beiger Hose. Also ich glaube, selbst seine Töchter und seine Frau sind ein bisschen gelangweilt von diesem Typen. Die große Uni-Karriere ist irgendwie auch ausgeblieben. Und deswegen freut er sich anfangs total über diese Aufmerksamkeit, die ihm entgegengebracht wird, als er in den Träumen dieser Menschen auftaucht. Die Seminare sind voll, bald gibt's eine PR-Agentur, die sich um ihn kümmern will. Und er genießt das richtig, weil plötzlich ist mal was los in seinem Leben. Aber das kippt dann, denn irgendwann ist er nicht mehr nur eine passive Person, die in diesen Träumen auftaucht, sondern daraus werden Albträume. Die Leute haben plötzlich Angst vor ihm auf der Straße. Die Studenten und Studentinnen, die bleiben aus den Seminaren weg, weswegen die Uni ihn irgendwann auch beurlaubt. Der Ehefrau brechen Aufträge weg, beruflicher Art. Das mit dem Buch, das er schreiben will, das klappt auch nicht so richtig. Und so wird das Ganze, artet ziemlich aus und kippt ins komplette Gegenteil und ist ein absolutes Albtraum-Szenario.
Also er wird beurlaubt, auch mit der Begründung, es sind zwar nur Träume, aber wenn die Menschen sowas träumen, muss ja auch irgendwas dran sein. Also ein Professor, der aufgrund der Befindlichkeit von Studierenden rausgeschmissen wird, inwiefern ist Dream-Szenario denn auch ein Film über Cancel Culture?
Ich verstehe, warum man das zunächst denken kann. Ich habe ihn nicht so verstanden, denn es geht im Grunde eben nicht darum, ist da jemand, der was gemacht hat oder nicht. Es geht nicht um ein Fehlverhalten irgendeiner Art, sondern tatsächlich ja nur um diese Träume. Für mich ist das mehr ein Film, der davon handelt, wie virale Prominenz funktioniert heutzutage. Also wie jemand online von heute auf morgen berühmt werden kann und genauso schnell wieder von der Bildfläche verschwinden kann, beziehungsweise der Ruhm umkippt in was ganz Negatives, wie jemand absolut null Kontrolle darüber hat, über dieses Narrativ, was da im Internet oder in der Gesellschaft im Gange ist, obwohl man selbst der Protagonist ist und man kann es nicht beeinflussen, ganz egal, wie man sich verhält.
Da passt ja vielleicht auch die Rolle von Nicolas oder dass Nicolas Cage das Ganze spielt ganz gut, oder? Also funktioniert diese Geschichte besonders gut dadurch, dass ein Weltstar wie er die Hauptrolle spielt?
Durchaus. Und er hat ja ohnehin seit einiger Zeit so einen Hang zum Selbstreferenziellen. Es gab ja mal den Film Massive Talent vor 2 Jahren, wo er sich selbst sogar gespielt hat oder eine Version seiner selbst. Ich habe neulich eine Pressekonferenz mit ihm erleben dürfen. Da hat er gesagt, das war jetzt nicht der einzige Grund, warum er mitmacht. Es war schon auch das Drehbuch, das für ihn eins der 5 besten seiner gesamten Karriere gewesen ist. Und auch, dass sein Vater Professor war, war ein Anreiz für ihn mitzuspielen. Aber tatsächlich, die eigene Erfahrung mit dem Meme-Dasein im Internet, die hat ihn schon auch bewogen. Es war ja, ich glaube, vor 15 Jahren ging das los, dass Nicolas Cage losing his shit die Runde machte im Internet, wo wirklich kleine Clips aus all diesen Filmen, wo er völlig ausrastet, zusammengeschnitten wurden, völlig ohne Kontext. Und da hat er erzählt, das hat ihn irgendwann total gestört, weil er eben, weil der Kontext total fehlte, die Leute überhaupt nicht wussten, woher diese Szenen kommen und er gar keinen Einfluss darauf hatte. Und das wurde immer größer. Leute hatten plötzlich T-Shirts an mit diesem Meme und es gab Postkarten und das ging also weit übers Internet hinaus. Und das hat ihn irgendwie verunsichert und irritiert und deswegen wollte er diesen Film jetzt machen.
Und man dachte ja dann irgendwann auch, diese Memes sind Nicolas Cage, also weil es ja nicht die Rollen ging, sondern es hieß ja dann mal eben Nicolas Cage losing his shit. Den Spagat zwischen Witzfigur und Superstar legt Cage in seiner Karriere schon ziemlich lange hin. Was macht ihn denn als Schauspieler für dich so besonders?
Kurz zusammengefasst würde ich sagen, seine Intensität. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die in jeder Rolle, egal ob das eine Komödie ist, ein Actionfilm oder auch mal ein schlechter Horrorfilm, die immer 100% und mehr geben. Die sind so intensiv. Ethan Hawke hat mal über ihn gesagt, er ist der erste Schauspieler seit Marlon Brando, der der Schauspielkunst wirklich noch was Neues abgewinnen kann, weil er irgendwie ganz anders rangeht an die Sache. Und tatsächlich stimmt das. Und er ist wirklich unglaublich vielseitig. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an die 90er. Da war er plötzlich in jedem Actionfilm der große Held. Dann kann er Horror, er kann völlig exzentrisch sein, wie damals in Wild at Heart oder auch kürzlich als Dracula in Renfield. Er kann Komödie. Es ist wirklich eindrucksvoll, was er alles kann. Und selbst diesen Normalo, den man kaum wiedererkennt als Nicolas Cage, jetzt hier in Dream Scenario, macht er einfach absolut sehenswert.
Ein eigenes Genre ist Trash vielleicht nicht, aber wie kommt es, dass Cage auch immer mal wieder in so Trash-Filmen mitspielt, die dann noch nicht mal auf der großen Leinwand zu sehen sind?
Das hatte viel damit zu tun, dass der Mann, obwohl er über Jahre einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood war, ganz schön viel Geld ausgegeben hat und verschwendet hat und richtig viele Steuerschulden hatte. Und ich glaube, dann hat er eine Zeit lang wirklich um des Geldes willen jeden Job angenommen, den es gab. Jetzt hat man gehört, 2022, glaube ich, seitdem ist er schuldenfrei und seitdem hat er auch kaum noch Trash gedreht. Also ich sehe da eine bessere Zukunft. Er wurde gerade 60. Ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden vielleicht wieder etwas spannender und exzentrischer. Und interessanterweise haben ihm die Trash-Filme in seiner Reputation ja eigentlich nie geschadet in Hollywood.
Auf keinen Fall. Aber nun ist er also wieder auf der großen Leinwand zu sehen in dem Film Dream Scenario, Nicolas Cage, ab Donnerstag. Patrick Heidmann hat den Film vorgestellt. Wenn alles gut geht, dann gehört er zu den schönsten Momenten für werdende Eltern, der Moment der Geburt. Auch in Filmen und Serien werden diese Momente immer wieder zelebriert und haben dabei selten auch nur ansatzweise etwas mit der Realität zu tun. Eine neue Serie auf ZDF Neo und in der ZDF Mediathek versucht es seit ein paar Wochen besser zu machen. Die Serie Push, eine Krankenhausserie, in der Hebammen und Geburten im Mittelpunkt stehen. Eine fiktive Serie, die mit der Kamera in echten Kreissälen bei echten Geburten dabei war. Anna Wollner hat sich durch ein paar gute und sehr viele schlechte Geburtsszenen auch in anderen Filmen und Serien gewühlt und auch mit einer echten Hebamme über die Darstellung von Hebammen und Geburten in Film und Fernsehen gesprochen.
Zu laut, zu schnell, zu hektisch, zu blutig und dann ganz oft diese dramatischen Entwicklungen, wo dann irgendjemand über den Kopf der Gebärenden hinweg entscheiden muss, ob Mutter oder Kind überleben sollen. Das ist so absurd.
Das Urteil von Hebamme Luise Nowak über die Darstellung von Geburten in Film und Fernsehen ist hart, unrealistisch, verklärend, überdramatisiert. Egal ob in Krankenhausserien wie Grey's Anatomy oder eine normale Geburt in einem durchschnittlichen Mainstream-Film. Da kommt oft eine hochschwangere Frau mit geplatzter Fruchtblase im Rollstuhl sitzend in die Notaufnahme.
Wow, der Fußboden ist ja ganz nass. Da müssen die ganz dringend mal wischen.
Das ist mein Fruchtwasser, du Idiot.
Liegt wenige Sekunden später mit angewinkelten Beinen auf einer harten Liege, presst zweimal unter schrillen Schreien und wenige Sekunden später ist ein Baby da, das aussieht, als sei es kurz vor der Kindergarteneingewöhnung. Übertrieben beschrieben natürlich.
Ich sehe schon den Kopf, Jules.
Ehrlich? Sie müssen nur noch einmal ganz doll pressen, ja? Die Schultern sind noch nicht durch. Und pressen. Pressen! Sehr gut, sehr gut. Oh, geschafft. Ein Mädchen.
An der Seite der Gebärenden, neben einem vollkommen überforderten werdenden Vater, steht oft ein Arzt. Der Beruf der Hebamme ist in Film und Serie vollkommen unterrepräsentiert, spielt nur eine marginale Rolle. Eine der wenigen Ausnahmen, das Drama Pieces of a Woman mit Vanessa Kirby und Shia LaBeouf in den Hauptrollen. Eine 24-minütige Geburtsszene ohne Schnitt. Intensiv, schmerzhaft, körperlich.
Weiter, gleich ist es geschafft.
Die Geburt geht nicht gut aus, das Kind stirbt. Die Eltern verklagen die Hebamme. Ein Film über die Sprachlosigkeit und Stille nach einer traumatischen Geburt. Realistischer dargestellt, so Hebamme Luise Nowak, aber eben dramatisch überhöht und nicht normal.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die meisten Leute sich nicht trauen. Das muss dann irgendwie so lächerlich verklärt werden oder besonders dramatisch inszeniert werden, um sozusagen so einen Spannungsmoment damit zu machen. Ich weiß auch nicht, ob es einen Bedarf gibt, von Leuten bei Geburten zuzuschauen. Also so einer, ich sag jetzt mal, einer ganz normalen, recht friedlichen Geburt.
Sehr dicht dran an der Arbeit von Hebammen ist Call the Midwife, Ruf des Lebens. Die BBC-Serie erzählt in mittlerweile 13 Staffeln von Hebammen in den 1950er und 60er Jahren im Londoner Armenviertel East End. In jeder Folge geht es um eine Geburt, die sozialen Komponenten drumherum. Mal familiär, mal politisch motiviert. Es geht um häusliche Gewalt, Rassismus, Abtreibung, aber eben auch die ganz normale tägliche Hebammenarbeit wie Blutdruck messen, Urin überwachen, mit den Händen den schwangeren Bauch abtasten und Geburten begleiten.
Ich denke, jetzt dauert es nicht mehr lange. Der Drang zu pressen wird ihren Körper überkommen, ob sie weiß, was passiert oder nicht. Sie müssen darauf vorbereitet sein.
Wie leicht wird's rauskommen?
In die gleiche Richtung wie Call the Midwife geht die ZDF-Neo-Serie Push. Statt einem historischen Setting allerdings ist es ein aktuelles, der Kreissaal eines Berliner Krankenhauses. Im Mittelpunkt stehen drei Hebammen aus drei Generationen. Der Ausnahmezustand ist hier normal. In 6 Folgen erzählt die Serie relativ tabufrei von Geburten und dem Klinikalltag, porträtiert den umfassenden Blick der Hebammentätigkeit nicht nur unter der Geburt, sondern auch in Schwangerschaft, Stillzeit und Wochenbett.
Die Darmnaht ist geschwollen. Ich schau mal nach der Gebärmutter. Die steht schon noch ein bisschen hoch. Wie ist der Wochenfluss?
Ist gut. Ist weniger geworden.
Wird eigentlich noch stetig fließen.
Ist nicht gut?
Das kriegen wir alles in den Griff.
Autorin und Showrunnerin Luisa Hardenberg, selbst Tochter zweier Gynäkologen, versucht in Push ein breites Spektrum abzudecken. Die gezeigten Geburten haben einen dokumentarischen Charakter, sind mal dramatisch in Beckenendlage und mal einfach nur emotional aufgeladen. Die Spannung zieht sich hier aus der Natur der Sache. Push zeigt, und dabei geht es bei Geburten am Ende ja auch, nicht nur die Kinder, die geboren werden, sondern auch Frauen, die zu Müttern werden. Mit Wehen, Schreien, Blut und am Ende einem Säugling. Ein magischer Moment in Fiktion und Wirklichkeit.
Anna Wollner über Geburtsszenen in Filmen und Serien. Die Serie, die es derzeit anders macht, heißt Push und Sie finden alle 6 Folgen in der ZDF-Mediathek. Wir wollen uns jetzt in der südostasiatischen Kinoindustrie umschauen. Denn in Hongkong hat gerade die größte Filmmesse Asiens stattgefunden. Mit dabei waren auch in diesem Jahr wieder Filmeinkäufer und Verkäufer aus Europa. Traditionell gilt Hongkong als Brückenkopf zwischen der Kinoindustrie in China und dem Rest der Welt, aber das könnte sich langsam verändert haben. Durch Corona, durch die verschärfte politische Situation und auch durch veränderte Geldströme. Anke Lewicke ist gerade in Hongkong und hat sich für uns vor Ort umgeschaut. Hallo Anke.
Hallo Susanne.
Du warst schon häufiger beim Filmmarkt in Hongkong. Wie hat er sich denn aus deiner Sicht verändert und entwickelt?
Also ich war das erste Mal 2011 hier und da war in Hongkong so eine regelrechte Goldgräberstimmung. Also Hongkong fühlte sich damals zum ersten Mal so richtig als Einfallstor für den chinesischen Kinomarkt, der sich mehr und mehr geöffnet hat. Also es war das neue Ausgehvergnügen der damals entstehenden Mittelschicht in China, ins Kino zu gehen. Es entstanden neue Multiplexe und Hongkong war ja lange Zeit die Kinometropole Nummer 1 hier in Asien. Und dann hat sie sich, also Hongkong, aber auch so ein bisschen auserzählt und das kam dann alles so zur richtigen Zeit. Da hat man dann eben das technische und professionelle Know-how eben nach China gebracht, viele Co-Produktionen gemacht. Aber gleichzeitig hat man eben auch schon damals in Hongkong so versucht, mit Europa oder den Staaten so Co-Produktionsmärkte aufzumachen. Und im Branchenblatt Variety stand, das war so eine Zeit der chaotischen Umarmung, der wilden Umarmung. Aber du hast es ja eben schon gesagt, Corona, dann gab es die Sanktionen von Trump gegen China, dann jetzt die Inflation und die Zensur, die immer schärfer wird, die Proteste in Hongkong. Also all das hat jetzt so die Lage verändert und man kann nur sagen, jetzt ist so zurück auf los.
Und du sprachst ja jetzt so von der Perspektive Hongkongs. Was lässt sich denn über die Beziehung zwischen China und Europa sagen?
Ja, ich meine, das war natürlich dann ab 2011, 2012 auch ein unheimlich gigantischer Absatzmarkt. Ich meine, China mit seinen Einwohnerzahlen, alle wollten ins Kino. Gleichzeitig hat man in China viel eher angefangen, Online-Plattformen zu gründen. Und da braucht es natürlich unheimlich viel Ware. Deshalb haben die chinesischen Einkäufer in Cannes oder auf der Berlinale wirklich so flächendeckend eingekauft. Und online war die Zensur auch erst nicht so groß. Und natürlich haben hier dann auch einfach die Produzenten, Produzentinnen aus Europa, aus Deutschland auch diese ganzen Co-Produktionsmärkte wahrgenommen. Also so Bridging the Dragon oder Silk Road, das waren so die Namen. Und auf den ganzen Festivals dann in Cannes und Venedig gab es dann einfach auch immer Panels und alle wollten eben hier hin und hier mitmischen.
Und wie sieht's jetzt aus? Was hast du in diesem Jahr für einen Eindruck vom Filmmarkt?
Also ich würde sagen, dass der Filmmarkt schon wieder sehr zugelegt hat. Also das war so ein reges Treiben. Und ich meine, Hongkong ist ja seit Jahrzehnten einfach so ein finanzieller Umschlagplatz. Also die wissen auch, wie man so einen Markt organisiert. Ich meine, in 2 Wochen kommt die Kunstwelt. Da ist dann hier Art Basel. Und man muss sagen, es war wirklich eine ganze Menge los. Und auf der Berlinale oder in Cannes waren ja in den letzten Jahren nicht so viele chinesische Einkäufer. Das ist jetzt hier wieder anders gewesen. Und Johannes Busse von Solar Media umschreibt die Situation wie folgt.
Das ist mein 3. Mal hier auf der Filmart. Aber mein letzter Besuch ist schon 5 Jahre her. Ich war 2018, 2019 hier und dann kam ja die Covid-Pandemie. Und letztes Jahr haben wir uns auch noch nicht getraut, wieder hierher zu kommen. Und es hatte schon auch den Grund, dass Asien sich als sehr schwieriger Markt entwickelt hat während der Covid-Zeit und wir uns nicht sicher waren, ob wir die richtigen Produkte zu dem Zeitpunkt hatten, dass sich der Trip schon wieder lohnt, hier zu verkaufen.
Ja, und das ist natürlich die Frage, was ist die richtige Ware? Also Jonas Buse vertreibt Animationsfilme häufig für Kinder, das geht ganz gut weg. Also er hat auch schon wieder erste Erfolgsmeldungen. Und auch ganz interessant, was Sabine Davis sagt von der European Film Promotion. Die hatten einen Stand da, da waren viele Filmverkäufer eben aus Europa. Und auch sie sagt, so langsam findet wieder eine Annäherung statt.
Oft geht es auch darum, Gespräche wieder aufzunehmen, die halt in Berlin angefangen haben und hier weiterzuführen. Es ist kein Markt, wo man direkt Verträge abschließt, sondern halt Gespräche weiterführt, die man zum Teil in Berlin angefangen hat. Also gerade hier vor Ort sind mehr chinesische Buyer als je zuvor. Also im Vergleich zu früher ist die Dominanz schon augenscheinlich, um wieder die Beziehung aufzunehmen.
Und was auf diesem Filmmarkt auch ganz besonders interessant war, ist eben, dass Alibaba, das ist ein großes E-Commerce-Unternehmen aus China, auch Unterhaltungskonglomerat, dass sie jetzt gesagt haben, wir geben jetzt 640 Millionen Dollar nach Hongkong, weil Hongkong, die Filmindustrie, ist in der Krise und man will eben jetzt aus China, aus Hongkong unterstützen. Also jetzt ist es eben ein bisschen andersrum. Früher hat Hongkong das Know-how gebracht, das Geld von China genommen und jetzt geht es eben andersrum.
Und wie wird diese Investition von Alibaba, dieses chinesischen Unternehmens, bewertet und kommentiert?
Ja, das ist so schwer einzuschätzen von außen. Also einerseits braucht China mit dem ganz großen, gigantischen Absatzmarkt ja eigentlich gar nicht noch ausländische Filme. Also es ist ja ein Markt, der sich selbst genügt und natürlich in den letzten Jahrzehnten hat man sich da auch professionalisiert. Und wenn man sich jetzt so anschaut, was das für Filme sind, die entstehen sollen, das sind natürlich alles Martial-Arts-Filme, Kostümfilme, Historiendramen und eben romantische Komödien. Also da ist für Arthouse, für neue Wong Kar-wais, ist da eigentlich gar kein Platz für. Und viele sehen das auch hier einfach so als eine finanzielle Eingemeindung Chinas an Hongkong, weil natürlich gelten dann auch für diese ganzen Koproduktionen, die man dann machen will, letztlich die chinesische Zensur. Also man versucht immer mehr Einfluss so auf Hongkong zu nehmen. Man will dann auch, wie man so sagt, eine neue Generation von Schauspielern aus Hongkong, denen eine Möglichkeit geben, damit sie sich kreativ entfalten können, auch im Festland. Aber gleichzeitig sollen diese auch die prägnante Popkultur Hongkongs wieder mit nach China bringen. Und ich frage mich aber die ganze Zeit, genau gegen diese Popkultur, gegen das Prägnante, sind die chinesischen Behörden ja in den letzten Jahren vorgegangen. Und deshalb gab es ja auch die ganze Zeit die Proteste. Also man muss sich diese Bewegung wirklich genauer noch anschauen.
Und jenseits von Hongkong und China, gab es denn da noch andere Entwicklungen auf dem Filmmarkt, die du beobachten konntest?
Also Korea ist natürlich hier in Asien immer noch so Nummer eins, gerade was den Serienmarkt betrifft. Aber Indonesien ist jetzt im Kommen. Und zwar deshalb, weil die kaufen auch gerne aus Europa erfolgreiche Konzepte und drehen dann die Remakes davon, eben mit einheimischen Stars. Und das lohnt sich natürlich dann auch wieder für Filmlizenzhaber aus Europa, deshalb hierher zu reisen. Und was ich ganz interessant finde, so im Serienbusiness gibt es jetzt in Japan, Taiwan, Korea eine Art von neuem Genre, das heißt Boys Love, Jungsliebe. Und da geht es schon eher prüde zur Sache, aber trotzdem wird da sehr romantisch, pathetisch und kitschig in Szene gesetzt, wie Jungs sich ineinander verlieben.
Beobachtungen von Anke Lewicke von der Filmart in Hongkong, der größten Filmmesse Asiens. Vielen Dank.
Tschüss.
Im letzten Jahr lief in Cannes ein Spielfilmdebüt aus dem Sudan, Goodbye Julia. Der Film lief in der Sektion Un Certain Regard. Es war der erste sudanesische Film, der je beim Filmfestival in Cannes eingeladen war. Eine Anerkennung, die dann dazu führte, dass der Film von Mohamed Kordofani durch die ganze Welt getourt ist, monatelang und jetzt am kommenden Donnerstag auch bei uns ins Kino kommt. Es geht um eine sehr persönliche Geschichte, eine Geschichte zwischen einer Nordsudanesin und einer Frau aus dem Süden des Landes. Aber der politische Hintergrund, der schwingt immer mit. Der Film spielt 2005, als im Sudan ein langer, blutiger Bürgerkrieg mit einem Friedensabkommen zwischen der Politik der Hauptstadt Khartoum und der größten südsudanesischen Rebellengruppe endet. Das Abkommen hat dem Südsudan Autonomie gewährt und zu einem Referendum geführt über die Unabhängigkeit des Südens. 2011 hat sich ja dann der Südsudan abgespalten. Ich habe mich mit Regisseur Mohamed Kordofani unterhalten, auch über seinen eigenen Werdegang. Sie haben lange in Bahrain als Flugzeugingenieur gearbeitet und sind erst 2020 komplett in den Filmbereich gewechselt. Was hat Sie dazu bewogen, Ihren alten Beruf aufzugeben und sich ganz auf den Film zu konzentrieren?
I've always wanted to work in art, something that is creative. Aviation is a very uncreative field by nature, you cannot be creative. Nobody wants you to be creative in aviation.
Ich wollte schon immer in der Kunst arbeiten, in einem kreativen Bereich. Die Luftfahrt ist ein sehr unkreativer Bereich von Natur aus. Niemand will, dass man in der Luftfahrt kreativ ist. Ich habe 2002 angefangen zu schreiben, dann habe ich gelernt zu fotografieren und danach zu schneiden. Und dann habe ich Kurzfilme gedreht. Das war aber erstmal alles nur ein Hobby. Ich habe nie daran gedacht, dass es sich zu einem Beruf entwickeln könnte. Dann kam 2019 die Revolution, als al-Bashir und die Diktatur gestürzt wurden. Und es gab ein allgemeines Bedürfnis, den Sudan wieder aufzubauen. Also beschloss ich, in den Sudan zurückzukehren. Ich habe eine kleine Produktionsfirma gegründet und den zivilen Aufbau unterstützt. Und ich habe auch an Goodbye Julia gearbeitet. Denn man kann nicht wirklich einen Spielfilm drehen, wenn man einen Vollzeitjob hat.
Part of it is also working on this film, because you cannot really shoot a feature film if you have a full-time job.
Goodbye Julia beginnt im Jahr 2005, als der Bürgerkrieg im Sudan zu Ende ging und die Abspaltung des Südsudan drohte. Warum haben Sie diese Zeit als Schauplatz für die Geschichte gewählt? Inwiefern war dieser Zeitpunkt entscheidend, um zu verstehen, wie sich die Situation im Sudan entwickelte?
Yes, it's definitely a pivotal time in Sudan on two fronts.
Ja, es ist definitiv eine entscheidende Zeit für den Sudan. Es war die Zeit, in der viele versuchten, den Sudan als Einheit zu bewahren. Wir brauchten eine Versöhnung zwischen Nord- und Südsudan, aber die fand nie wirklich statt. Stattdessen wurde das Geld aufgeteilt, die Macht und die Regierung. Aber es gab nie eine wirkliche Versöhnung auf gesellschaftlicher Ebene. Und die wäre meiner Meinung nach in dieser Zeit sehr nötig gewesen.
Power and governance and all these things, but never really reconciliation on the societal level, which was very much needed in that time.
Sie erzählen in Ihrem Film von Mona, einer pensionierten Sängerin aus der nordsudanesischen Oberschicht. Sie fährt versehentlich einen Mann aus dem Südsudan mit dem Auto an, er stirbt. Sie begeht Fahrerflucht. Um ihre Schuld wieder gut zu machen, nimmt sie Julia, die ahnungslose Witwe, und deren Sohn bei sich auf und lässt sie als Dienstmädchen bei sich arbeiten. Monas Mann weiß nur, dass Mona Südsudanesin ist. In einem Gespräch wirft Mona ihrem Mann Rassismus vor und er antwortet, sie, Mona, sei auch nicht besser. Julia werde immer ihr Dienstmädchen sein und nie ihre Freundin. Hat er am Ende recht?
I try not to judge the characters very much in my film and I try to keep them all in that gray area where you don't even.
Ich versuche die Figuren in meinem Film nicht zu sehr zu verurteilen, sondern sie in dieser Grauzone zu halten. Hat Julias Mann recht oder Unrecht? Er hat recht, dass auch sie rassistisch ist, es aber nicht merkt. Aber vielleicht ist der Unterschied zwischen den beiden, dass sie schließlich doch ihren Rassismus erkennt und daran arbeitet. Anders als Menschen, die glauben, dass sich nie etwas ändern wird und sich diese Vorurteile zu eigen machen.
Believe that this is the way it is and it's never gonna change and they actually embrace these prejudices.
Ich habe gehört, dass für Sie der Rassismus im Sudan auch einer der Anreize war, den Film zu machen. Warum?
I think the issue between North and South still persists. It's not only North and South, it's center and peripheries.
Ich denke, das Problem zwischen Nord und Süd besteht nach wie vor. Und es geht nicht nur um Nord und Süd, sondern auch um das Zentrum und die Peripherie. Es geht um den Norden und andere Teile des Sudan. Die Versöhnung ist auch heute noch aktuell und notwendig. Wir müssen eine neue nationale Identität aufbauen. Wir müssen stolz auf Werte sein, die uns verbinden. Werte wie Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Freiheit, Frieden und so weiter. Nicht die Dinge, die sich aus unserem Erbe ergeben und die die Menschen trennen, wie Geschlecht, Stammeszugehörigkeit, Ethnie, Rasse oder Religion. Diese Dinge können die Menschen niemals zusammenbringen.
Ethnicities or race or religion or these things can never bring people together.
Die Situation ist aber in den letzten Jahren nicht wirklich besser geworden. Wie möglich ist Ihrer Meinung nach diese Versöhnung?
The possibility of reconciliation, I think I cannot do this alone.
Die Möglichkeit der Versöhnung? Ich denke, ich kann das nicht alleine tun. Ich muss andere Menschen finden, die es genauso notwendig finden. Und diese Menschen müssen weitere Menschen finden. Und wenn wir genug Leute zusammenbringen, können wir vielleicht eine Bewegung starten, die zur Versöhnung aufruft. Und vielleicht den Film als Teil eines Versöhnungsversuchs vorführen.
Der Film erzählt auch davon, wie Muna versucht, mit ihrem Schuldgefühl umzugehen, indem sie Julia bei sich aufnimmt. Aber weil sie es ihrem Mann nicht sagt, lügt sie weiter und die Situation wird immer schlimmer. Wäre es für Muna denn in ihrer Situation möglich gewesen, die Wahrheit zu sagen?
This is one more thing of the gray area that I think people will find debatable.
Das ist eine weitere Sache, die sich in der Grauzone befindet. Ihre Entscheidung ist fragwürdig und alle Figuren treffen fragwürdige Entscheidungen. Es geht nicht darum zu beweisen, ob man mit seinen Ansichten richtig oder falsch liegt. Mir ging es eher darum zu verstehen, warum die Figur diese Entscheidung getroffen hat, auch wenn man nicht einverstanden damit ist. Wenn du die Gründe verstehen kannst, die sie dazu bringen, diese Entscheidung zu treffen, dann wirst du von Natur aus einfühlsamer und mitfühlender. Und das macht die Versöhnung viel einfacher.
You become more empathetic by nature and more compassionate, and this makes reconciliation much easier.
Ich frage auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass die Geschichte so sehr mit dem größeren Thema der Politik im Sudan verbunden ist. Muna schafft sich mit einer Lüge einen Raum, in dem sie sie selbst sein kann. Und ich frage mich, wie sehr die Lüge auch eine Metapher für die Gesellschaft ist.
I think the film takes on the division between conservatism and progressivism.
Ich denke, der Film thematisiert die Spaltung zwischen einer konservativen und einer progressiven Haltung. Die Charaktere haben Eigenschaften, die normalerweise mit konservativen und progressiven Menschen in unserer Gesellschaft in Verbindung gebracht werden. Wenn jemand versucht, fortschrittlich zu sein, steht die Person in der Regel vor dem Dilemma, dass sie auch ein gewisses akzeptables soziales Image aufrechterhalten muss. Und das führt dazu, dass sie ein Doppelleben führt oder mit zweierlei Maß misst. Und das ist in gewisser Weise eine Lüge. Denn man belügt sich selbst und die Menschen um einen herum. Und Konservatismus auf der anderen Seite ist in der Regel mit einem falschen Vertrauen in die eigene Haltung verbunden. Weil man dieses Erbe annimmt und davon ausgeht, dass es zu 100% richtig ist. Und man hat immer dieses Vertrauen. Ich nenne es falsches Vertrauen. Man sagt alles mit 100%iger Gewissheit, auch wenn es falsch ist. So habe ich die Figuren geschrieben und deshalb führen sie immer diesen Kampf.
Even if it's wrong. So this is how I really wrote the characters and this is why they always have this fight.
Das sagt der sudanesische Regisseur Mohamed Kordofani. Sein Spielfilmdebüt heißt Goodbye Julia. Der Film lief im letzten Jahr beim Filmfestival in Cannes in der Sektion Un certain regard und kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Das Thema Nachhaltigkeit ist seit ein paar Jahren auch in der deutschen Filmbranche angekommen. Immer mehr Filmproduktionen machen jetzt sogenanntes Green Shooting. Inzwischen gibt es auch Vorgaben für diese umweltfreundlichen Drehs. Ein kleiner Dschungel an Vorgaben sogar. Was da genau in der Produktionsphase und vor allem am Filmset passiert, darüber hat Julia Rodeland mit zwei Mitgliedern einer Spielfilmproduktion gesprochen. Es geht um die Fortsetzung des ARD-Fernsehfilms Mecklenburger 100% Heimat.
Eine Kantine in Mecklenburg-Vorpommern, in der Mecklenburger verkauft werden. Darum geht es im Fortsetzungsfilm Mecklenburger 2. Die Filmcrew dieses Spielfilms setzt sogenanntes Green Shooting um.
Beim Green Shooting geht es darum, Ressourcen und Emissionen zu sparen, also CO2-Emissionen.
Sagt Donald Hauer. Er berät das Filmteam als Green Consultant und ist Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Green Film and TV Consultants Deutschland e.V. Zu Beginn muss das Filmteam den CO2-Ausstoß der Produktion schätzen. Ganz am Ende der Produktion wird dann ein Abschlussbericht fällig, inklusive des tatsächlichen CO2-Werts.
Die Basis für Green Shooting sind die ökologischen Standards. Dort sind es seit diesem Jahr 22 Muss-Kriterien formuliert und ansonsten noch mehrere Soll-Kriterien.
Die ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-Video-on-Demand-Produktionen gelten seit Anfang 2023. Herausgegeben hat sie der Arbeitskreis Green Shooting, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Bundes- und Länderförderungen. Der Grund? Deutsche Filmproduktionen verbrauchen viel CO2, durchschnittlich ca. 150 Tonnen pro Produktion. Die teilnehmenden Institutionen der ökologischen Standards verpflichten sich selbst, diese Standards für alle oder wesentliche Teile ihrer Produktion einzuhalten. Ein paar der Muss-Vorgaben sind zum Beispiel,
dass die Baubühne, also Art Department, nur zertifiziertes Holz für die Baubühne benutzt, dass im Licht Department LED-Lichter, also energiearme Leuchtmittel zum Einsatz kommen, dass das Kostüm alles Mögliche macht, um entweder Fundus-Kostüme zu benutzen oder eben Second-Hand-Kostüme zu kaufen. Im Maskenbild geht es darum, Pflegeprodukte und Maskenartikel zu kaufen, die frei sind von Mikroplastik, Gentechnik, Tierversuchen und eben nicht toxisch sind.
An den Filmsets von Mecklenburger 2 stehen 4 Tonnen zur Mülltrennung bereit. Und es gibt noch weitere auffällige Veränderungen.
Wenn man zum Beispiel am Set direkt am Set steht, ist es so, dass diese Lampen nicht mehr so riesig sind und nicht mehr so heiß brennen, wie sie früher gebrannt haben.
Sagt Ruben Stallmann, Motivaufnahmeleiter bei Mecklenburger 2.
Es stehen auch vielleicht nicht überall noch die Pappbecher rum. Mittlerweile sind das natürlich alles auch Mehrwegbecher. Früher hat man einfach PET-Flaschen hingestellt und dann gab es riesige Haufen an Pfand. Mittlerweile geht man auch darauf über, dass man jedem Teammitglied eine Wasserflasche gibt, also so eine Metall- oder Aluflasche, und dann stellt man am Set Wasserspender auf.
Das Catering muss laut Vorgabe entweder zu 33% biologisch oder zu 50% regional sein. Pro Woche gibt es verpflichtend einen Tag mit rein vegetarischem Essen oder mehr, je nach Umfrageergebnissen innerhalb des Filmteams. Ganz zentral ist die Energienutzung. Es gilt mit ein paar Ausnahmen: Netzstrom statt Generatoren und Ökostrom womöglich. Ein Muss in den Produktionsbüros und eine Sollvorgabe an den Filmsets. Das hat das Team von Mecklenburger 2 zum großen Teil erreicht, sagt Ruben Stallmann.
Also an den Motiven, an denen wir hauptsächlich größtenteils waren, haben wir ausschließlich mit grünem Ökostrom gedreht. Ganz konkret hat es dann damit vor allen Dingen mit der Stromversorgung unserer Basisfahrzeuge zu tun. Da stehen eben unsere Kostümmobile, unsere Maskenmobile, Catering und alles drumherum, die Aufenthaltsmobile für die Schauspieler. Die müssen natürlich alle mit Strom versorgt werden. Mittlerweile suchen wir uns dafür dann Feststromkästen, hier überall an den Straßen irgendwo stehen, und lassen uns dann von dementsprechend zertifizierten Elektrikern dann dort sogenannte Baustromkästen oder Stromkästen hinstellen, über die wir dann an sogenannten Feststrom gehen.
Zum Teil bringen diese Nachhaltigkeitsvorhaben logistische Herausforderungen mit sich.
In Berlin ist das zwar noch relativ einfach, da gibt es viele Stromkästen, aber wir haben nicht nur in Berlin gedreht. Ja, ganz spezifisch an so Orten, wenn man wirklich ganz weit weg ist, zum Beispiel irgendwo in einem Wald in Brandenburg, wenn man da steht, da kommt man einfach nicht an einen Feststromanschluss ran und da muss man leider doch noch auch heutzutage noch auf Dieselaggregate zurückgreifen.
Und auch Kostengründe seien ein Faktor. Bei ein paar Motiven wäre ein Feststromanschluss zwar in der Nähe, aber zu teuer für nur einen einzigen Drehtag gewesen und daher wirtschaftlich nicht umsetzbar, so Stallmann. Der Arbeitskreis Greenshooting ist zentral daran beteiligt, die ökologischen Standards immer weiter zu entwickeln. Noch gibt es viel Spielraum für die Produktionen. Im Ausnahmefall dürfen diese bis zu 5 Mussvorgaben auslassen, ab Juli dieses Jahres bis zu 3. Sinnvoll wäre es, alle Vorgaben mit der Zeit für die gesamte Filmbranche noch verbindlicher und einheitlicher zu gestalten und auf diese Weise noch mehr Energie und Ressourcen zu sparen. Dafür braucht es weiterhin einen konstanten Dialog, damit die Ziele auch in die Praxis umgesetzt werden können.
Julia Rodeland hat sich umgeschaut, wie es um die Nachhaltigkeit in der deutschen Filmbranche, um das Green Shooting steht. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14:30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.